als Alltagszeiten eine Stimme zu geben. Bei Nitro und Glycerin sind deine Gedanken unsere Medizin.
Ja?
Ah, oh, okay. Die Latte ist hochgelegt. Ja, ich weiß Bescheid.
Die Latte ist hochgelegt. Das ist quasi dein Einstiegssong, aber dein Lieblingssong, über den es heute geht, das ist ja der hier.
Mächtig, genau. Es wird aber trotzdem eine lustige Stunde mit euch.
Ganz sicher.
Trotz Schwere des Titels verspreche ich euch, es wird eine lustige Stunde.
Ich mache mir keine Sorgen.
Warum No Time to Die?
Ja, weil ich mir keine Zeit dazu nehmen will. Auch wenn das Leben ab und zu so ein bisschen einem andere Vorhersagen bringt. Also war tatsächlich bei mir also so kurz der schwere Einstieg dennoch oder der tiefgründige war tatsächlich bei mir eine Tumordiagnose vor gut 2 Jahren. Und dann kam dieses Lied, das mochte ich schon immer gerne, aber es war halt eins meiner Lieder auf der Playlist. Und kam vom Arzt oder von der Ärztin und die hat zu mir gesagt, Frau Farr, manchmal entscheidet die mentale Stabilität über Leben und Tod. Und dann kam dieses Lied und das war echt so, aber positiv dann, ja, nö, sie hat recht und ich habe keine Zeit zum Sterben. Also es gibt keine Alternative und ich werde mir den Takt nicht vorgeben lassen von irgendeinem Schicksal und ich werde siegen. Und das ist noch immer... Also klar, dieses Thema auf der Kante stehen ist zum Glück hinter mir, aber es bringt ja viele Veränderungen im Leben mit sich. Und es ist noch immer so, auch jetzt bin ich ja 8 Wochen auf Mallorca und genieße hier gerade eine Auszeit. Und auch da höre ich das Lied und es motiviert mich einfach so dieses Thema, lass aber auch das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Also das, was wir alle viel zu viel tun, indem wir zu viel arbeiten oder sonst irgendwas oder die Zeit nicht nutzen oder irgendwas aufschieben. Und da höre ich das noch immer gerne und sage, okay, no time to die, leb. Nutz, tu Dinge, worauf du Bock hast. Raus aus allen Konventionen und entscheide für hier und jetzt. Und daher höre ich es noch immer gern, auch wenn der Anfang dieses Liedes, das ist mein Motivationslied, schwerer war, ist es inzwischen einfach. Und der Song, er berührt mich total. Also ich mag Billie Eilish einfach, er geht mir ans Herz von der Melodie her und ich finde es einfach so eine tiefgründige Melodie und mehr Worte als den Titel braucht es gar nicht. Also mir geht es gar nicht um den restlichen Text und eigentlich Liebeskummer oder sonst irgendwas, sondern ja, das Leben als Gegner.
Ja. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuhören, alles gesagt.
Ich gehe an den Strand und ihr?
Sensationell. Also ich finde das erstmal vielen Dank, dass du mit einem Mindset Vorbildverhalten quasi da auch jetzt gerade drüber sprichst, das ist, also dass diese Diagnose auch hinter dir liegt, ja, weil ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir das steuern können, ganz konkret mit unserer inneren Einstellung und ob wir eben ein Schicksal oder eine Vorhersage, eine wissenschaftliche Annahme und Vorhersage einfach annehmen oder auch einfach sagen, no way, ich gehe meinen eigenen Way und ich lasse mich auch von nichts abbringen und straight ahead. Und ich finde das so belebend im wahrsten Sinne des Wortes und da passt halt, also die Story und der Song, wow, das kriegt jetzt gerade, also ich habe dann jetzt eine Gänsehaut, weil das ist so im Gesamten gesehen einfach ein Konzept, was funktionieren wird.
Definitiv. Und ich, deswegen sage ich, ich kann wirklich wenig meckern oder schimpfen, so mal vor mich hin meckern. Das kann ich tatsächlich. Aber so richtig schimpfen oder sonst irgendwas, das kann ich wirklich nicht lang. Kann auch nicht laut werden. Und es ist für mich schon auch, dass ich sage, hey, das Ganze, wäre ich nicht krank geworden, dann würde ich jetzt irgendwo im kalten Deutschland im Büro sitzen und wäre jetzt nicht 8 Wochen da. Also es gibt immer so die zwei Seiten der Medaille und finde, die muss man sich einfach immer bewusst machen. Und mein Motto war immer, solange ich keine psychische Erkrankung habe, also das möchte ich bitte rausnehmen, diese Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, alle anderen Thematiken, wo ich immer sage, ob ich lache oder nicht, ist meine Entscheidung. Darüber kann ich bestimmen und das ist definitiv mein Motto zu sagen, ja, meine Entscheidung, wann ich lache und was ich draus mache. Wie gesagt, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, ist es was anderes. Dann hast du diese Freiheit leider nicht darüber.
Ja, ja, ja.
Du bist ja ein großer Fan von, wie heißt sie? Brian Katie. Ne? Habe ich auf jeden
Brian
Fall,
Katie, ja.
Habe ich auf jeden Fall auf deiner Homepage entdeckt. Source ja. Frame. Ja. Billie Eilish spricht ja in ihrem Song von Dinge loszulassen, Sorgen loszulassen. Was fasziniert denn, weil Brian Katie hat ja auch hier und da eine Story hinter sich, aus Depressionen, irgendwie lange in Depressionen gelebt, ist eine Bestseller-Autorin. Was lässt du gerne für Sorgen hinter dir? Oder
alle aus dem Alltag, alle, die wir alle kennen, egal ob groß oder klein, ob es irgendein blödes Kommentar ist von der Kassiererin im Supermarkt, das einen manchmal beschäftigt oder treffen kann in einer schlechten Stimmung, oder Sorgen, Gesundheit, Kinder, was es so alles gibt und das einfach auf ein Minimum der Zeit reduzieren. Also ich finde, man muss Sorgen verarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man sie wegschieben soll oder ignorieren soll, weil das auch kein gesundes Verarbeiten ist, aber du hast in der Hand, beschäftigst du dich, sage ich jetzt mal, je nachdem, worum es geht, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt mal das lapidare Ding, blödes Kommentar von der Supermarktkassiererin, da kann ich mich 10 Sekunden drüber aufregen oder eine Stunde aufregen. Und dann nehme ich die gesunden 10 Sekunden und nicht die ungesunde Stunde.
Weißt du, was mich immer so richtig tierisch aufregt an der Lebensmittelmarktkasse? Ja,
was?
Und ich darf das sagen, meine Frau ist ja auch Verkäuferin und ich darf das wirklich sagen. Haben Sie die App? Haben Sie die App? Haben Sie die App? Haben Sie die App? Meine Güte, ey, liebe Lebensmittelmarktketten, wie oder immer heißt, Lidl, Aldi und Rewe und ich kann sie jetzt nicht alle nennen, aber lass doch diese Scheiße, ey.
Und dann fragen Sie immer noch nach der Payback-Karte und so.
Oh. Ja, genau. Haben Sie die Payback-Karte? Haben Sie die App? Also,
aber ganz ehrlich, wer sich wegen Payback länger als 12 Sekunden aufregt, das ist voll im Marketing-Game von Payback gelandet.
Das stimmt. Aber ich genieße hier die spanischen Supermarktkassen, diese Ordnung und diese Korrektheit und dieses Miteinander. Also so quasi eine neue Kasse macht auf, typisch in Deutschland, jeder stürmt an die neue Kasse. Und ich hatte vor ein paar Tagen das Erlebnis, ich stand quasi mit meinen Sachen schon am Kassenband zum Drauflegen und die nächste Kasse hat aufgemacht und die ältere Frau, die dann darüber gegangen ist, die wollte gar nicht, dass die Kassiererin anfing, weil sie gesagt hat, ich wäre ja die Nächste. Und ich habe dann gesagt, nee, okay, ich habe ja eh meine Sachen, ich stehe ja neben dem Band. Und dieses, ja, man achtet aufeinander und man stürmt nicht vor. Und das finde ich an solchen Kleinigkeiten, denke ich gerade so, oh krass, wie unterschiedlich diese Alltagssituationen in verschiedenen Ländern man erlebt und was das auch fürs Miteinander eigentlich bedeutet, auf sich ja, oder in welchen Situationen man auf sich achten kann.
Ich glaube, dass wir da gerade in den südlichen oder südlicheren Ländern viel mehr Gemeinschaft irgendwie auch ein bisschen erleben als jetzt bei uns. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Mauern gar nicht hoch genug sein können, die man so um sich rumzieht oder ziehen will, zog auch eine Weile. Und das Schlimme ist, dass man die teilweise so hoch gebaut hat, dass wirklich selbst nahe Menschen, die einem sehr nah waren, auf einmal so fremd geworden sind, irgendwie so. Ja, aber ist schön, dann jetzt wieder andere Blickwinkel zu sehen und zu hören. Und vielleicht auch inspiriert es den einen oder anderen, der das jetzt gerade hört, dann wirklich dazu auch nochmal zu überlegen, macht es vielleicht Sinn, an der Kasse einfach mich mal komplett anders zu verhalten als jeder, um die Leute damit zu schocken, beispielsweise. Ich finde es super nett, wenn jemand vor mir ist und dann so ein Trennding auf das Band legt, dass man seine Sachen schon drauflegen kann. Ich vergesse es manchmal und dann bedanke ich mich bei den Leuten hinten dran, wenn sie eins, ich so, oh, vielen Dank, voll lieb, habe ich vergessen. Dann gucken die mich immer so, hä, was sagt er jetzt, danke, ja, und so. Und umgekehrt danke ich auch den Leuten vor mir, wenn sie mir schon eins hinstellen. Und dann gucken die mich auch an, so, ja, und sind verdutzt. Aber damit rechnet keiner mehr, weil du hörst halt heute irgendwie kein Danke irgendwie, ne? Das ist, man muss, glaube ich, voll widersprüchlich denken, dass es wieder richtig außergewöhnlich wird.
Oder auch üben, fremden Leuten Komplimente zu machen. Also ich habe so schöne, viele Momente erlebt. Also zum Beispiel, ich war im Januar, war ich in Hamburg und ich kriege ganz arg oft Komplimente, weil ich angeblich schöne Hände habe. Also das ist, ja, für mich sind sie Alltag, also sie sind schön, aber für mich ist es jetzt nicht so irgendwie, dass ich jetzt sage, okay, ich käme jetzt da drauf. Und dann saß ich in einem Café und neben mir saß ein Pärchen. Und sie hatte total schöne Hände. Und da dachte ich das erste Mal, ja, ich kann es verstehen, dass man wegen Händen Komplimente macht. Und ich bin dann auf Toilette gegangen und kam dann zurück. Na, ich dachte, das muss ich der jetzt sagen. Und das war, die hat gestrahlt und sich gefreut und war auch erst total überrascht. Und ihr Partner hat dann nur zu mir gesagt, ja, danke für den Anspruch jetzt für den restlichen Sonntagdienst. Er jetzt hat mit der Hürde. Und die haben sich aber so gefreut. Und da merke ich, und seitdem, also ich schaffe es immer öfters, auch fremden Menschen irgendwo ein Kompliment zu machen oder irgendwas Nettes zu sagen. Und es sind so schöne Begegnungen oder so schöne Momente, die man ja auch selber zurückbekommt. Durch dieses Strahlen. Also, wo ich sage, jedes Kompliment ist ja auch ein gewisser eigentlich Egoismus, weil zu 99% kommt ja was Schönes zurück. Es ist ja nur 1%, der vielleicht komisch reagiert, aber auch das aus Überforderung, weil er nicht damit rechnet und dann perplex ist. Und
Hat Goethe schon gesagt, ne?
ja.
Goethe hat gesagt, die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und das ist wirklich wahr.
Eieiei.
Ja,
Damit
Christoph,
haben wir
so
das Zitat heute
tiefgründig
schon.
jetzt
Also,
hier.
bam! Ja, ja, hier.
Meine Mutter war Lehrerin, deswegen weiß ich.
Dein Tusch.
Aber auch Christoph, um den Bogen zu schlagen zu Byron Katie, wo du mich angesprochen hast. Ich liebe einfach diese Purheit. Also dieser Gedanke, was oder allein diese Frage, was wärst du ohne diesen Gedanken? Die stelle ich mir ganz arg oft. Und so war auch, so kam das Thema Mallorca. Ich meine, bei mir ist noch immer leider Ärzte etc., ist noch Alltag. Und ich war dann im April auf Mallorca und dann dachte ich so, ach, wäre das schön, länger hier zu sein. Aber hatte immer so ein bisschen so die Angst und ja, Unsicherheit und wie und was ist. Und dann saß ich am Flughafen am Gate vom Rückflug und habe gedacht, es oh, wäre schön, irgendwie 8, 10 oder 12 Wochen oder so im Herbst hier zu sein und den deutschen Herbst ein bisschen zu verkürzen. Und habe dann wirklich am Gate das Haus gebucht, weil ich gedacht habe, was wärst du ohne den Gedanken? Also ohne den Gedanken, ich wäre krank oder brauche einfach ein andere oder habe gerade andere Themen, wenn ich verreise noch. Und dann war, ja, ohne den Gedanken würde ich buchen. Und saß dann am Gate und habe dieses Haus gebucht. Und ich finde, es ist so einfach, diese Frage, also es gibt ja noch mehrere Fragen, aber allein diese Frage, was wärst du ohne diesen Gedanken, geht man so in so eine Außenposition rein und merkt, wie oft steht man sich selber im Weg oder auch, was denkt der oder die über mich oder was wäre, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte. Also man hat ja ständig Kreisel im Kopf wo man sich selber im Weg steht. Oder hier gerade, ich habe das Thema, bin hier so ein bisschen, habe so eine Finca auf dem Land. Ich habe mich sehr an die Stille gewöhnen müssen, beziehungsweise abends an das Anschlagen der Hunde, die natürlich wegen jeder Katze anschlagen, aber in meinem Kopf tun die natürlich wegen jedem Einbrecher anschlagen. Und auch da wieder das Thema, wo ich ja weiß, es ist eine reine Kopfsache und ein reiner Gedanke, den man so hat. Und einfach da auch, was wärst du ohne diesen Gedanken? Ja, ich würde abends eine Stunde länger auf der Terrasse sitzen und würde die milde Luft genießen. So einfach ist es einfach. Oder kann es sein?
Wenn man, ich kann mich jetzt schwer in diese Situation reinversetzen, aber wenn man so eine Diagnose bekommt, fängt man da in deinem Fall jetzt an, die Lebenszeit anders zu betrachten, also auch anders wertzuschätzen? Also geht man komplett anders durch sein Leben oder gibt es da auch wieder so dieses Ding, in alte Fahrwasser zu gelangen irgendwie?
Nee, also beides. Also das Bewusstsein hatte ich schon relativ lange, weil meine Eltern beide früh gestorben sind. Also daher war ich schon immer jemand, der sehr gut im Hier und Jetzt war und auch Entscheidungen auch unkonventionell getroffen hat und zu sagen, ja, ich mache das, was mir gut tut und worauf ich Lust habe. Sicherlich ab und zu ein bisschen Zeit verzögert. Und lass gerne zuhören. Alles gut. Und bei mir war es nochmal, ich habe in der Zeit im Allgäu gewohnt. Ich habe festgestellt, wie unterschiedlich Gras riecht. Also bei mir ist es tatsächlich voll auf die Sinne gegangen und ich habe gemerkt, diese Grassorte riecht anders als die andere. Und das zurück ins Alte habe ich ganz bewusst vermieden. Also weil ich habe ja einen Job aufgeben müssen, ich habe ein paar meine Hobbys, die ich sehr exzessiv gelebt habe, wie internationale Kunstausstellungen und so weiter, ist ja alles weggefallen, in den Bergen rumzukraxeln. Und für mich dann eine ganz bewusste Entscheidung war, auch dann diese Ausbildung als Trainer und Speaker und Coach zu machen, das mich schon lange interessiert hat, aber ich einfach, mein alter Job hat mir auch mega Spaß gemacht und war da glücklich drin und so weiter in der Unternehmensberatung. Und ich gesagt habe, wenn ich aber zurück in mein altes Leben in Anführungszeichen gehe, erstens gibt es das nicht mehr. Ich würde es immer nur prozentual zu früher leben können. Und dann würde es sich für mich sinnlos anfühlen, wo ich gesagt habe, dann hätte ich ja nichts gelernt daraus. Dann wäre es so ein Cut, hey, nimm mir ein Stück von meiner Torte und die wird mir immer fehlen. Sondern es war relativ der Punkt, dass ich gesagt habe, nimm dein Leben als weißes Blatt Papier, wie nach dem Abi. Damals warst du zwar gesund und hast ein leeres Konto gehabt, jetzt bist du halt nicht mehr gesund und dafür ist das Konto ein bisschen voller, aber du konntest auch nach dem Abi eigentlich nicht ganz frei entscheiden, was du machen wolltest, weil halt einfach finanziell nicht alles da war. Also es gibt immer irgendwelche Einschränkungen. Und das war dann wirklich, dass ich gesagt habe, okay, ich schaffe mir, ohne mich zu verändern, sondern mich zu entwickeln, eigentlich eine neue Identität. Und was total schön ist oder bereichernd für mich war, ist dieses nicht mehr arbeiten können oder nicht in dem Umfang nicht mehr arbeiten können etc. Es gibt keine Erwartungen mehr an mich, weder von außen noch von mir selber. Und das ist gleichzeitig wahnsinnig befreiend. Also ich mache mir auch bei meinen LinkedIn-Posts oder sowas oder Facebook-Posts keine Gedanken mehr auf die Außenwirkung. Also ich bin ja ein höflicher Mensch, ich würde jetzt nie irgendwie jemand anders, aber alles, was ich ausdrücke, darauf geht ja um mich. Und ob das jemand gefällt oder nicht, da denke ich inzwischen, ist doch dessen oder deren Problem und nicht meins, weil es bin ich.
Ja.
Und das hat sich vor allem verändert, so dieses gesunde Freifühlen im Kopf. Und damit läuft es aber ja auch. Das ist ja immer dieses Abstruse, dass man viel zu viel zerdenkt. Und das ist aber für mich ja so diese Befreiung der eigenen Gedanken, Erziehung, was auch immer da ja alles mit reinspielt, der Konventionen. Ja.
Also Game Changer, wenn man es genau nimmt, tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, weil alles andere wäre blöd. Wäre für mich echt Blödheit, sozusagen.
Und es ist total cool, du nimmst dein weißes Blatt Papier und schreibst deine Geschichte neu. Also richtig schöner
Ja.
Gedanke, der ganz, ganz vielen Menschen Mut macht. No Time to Die, das ist ja quasi aus diesem Film. Ja, wir kennen es alle. Ist ja der Titelsong von James Bond, einer seiner, ich glaube, war es der letzte Film von Daniel Craig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat ja Billie Eilish den gesungen, das hat es ja vorhin gesagt, die damals noch eine sehr unbekannte Künstlerin gewesen ist. Und eigentlich sollte dieser Song Ed Sheeran singen. Ja, Ed Sheeran sollte den singen und Hans Zimmer, also danke Hans Zimmer, hat dieser unbekannten Künstlerin Billie Eilish gesagt, hey komm, mach du doch mal. Und Billie Eilish hat damit richtig, richtig abgeräumt. No time to die. Einfach nur Exkurs. Und jetzt komme ich eigentlich zu meiner Frage. Es geht ja um Verrat, es geht um Schmerz, es geht um Resilienz. Wann bist du denn das letzte Mal, ich sag mal, verraten ist immer so ein komisches Wort, aber wann bist du denn verraten worden das letzte Mal und was hast du daraus gelernt?
Oh, verraten worden, tatsächlich von Freundschaften, die überfordert waren mit der Veränderung, die mit dieser schweren Erkrankung und der Lebensveränderungen nicht einhergehen können, die überfordert sind und die quasi meinen Schutz gebraucht hätten oder meine Stärke gebraucht hätte. Und ich habe gesagt, hey, nee, ich habe das größere Problem. Also du musst nach dir selber gucken, aber ich kann dich nicht mitnehmen, auch noch mit meiner Energie. Ich brauche sie für mich. Also das ist sicher, das ist die Kehrseite, dass man sich von Menschen in so einer schweren Situation, die nicht die Kraft haben, vielleicht am Anfang, aber nicht nach jetzt 2,5 Jahren, das mitzugehen und die nicht akzeptieren können, dass man nicht mehr das alte Leben führen kann und sich verändert. Und das war so der letzte Verrat. Und dafür kamen neue Menschen ins Leben dazu. Also jetzt auch nicht nur schwer, sondern es bringt einfach so eine Krankheit. Bringt Veränderungen mit, wie nach dem Abi, wo es sich verteilt hat, der eine geht dahin studieren, der andere macht da eine Ausbildung oder jeder kriegt zu einem anderen Zeitpunkt seine Kinder, verändert sich der Freundeskreis auch wieder. So ist es da auch, teilweise Überforderung. Und natürlich habe ich einen komplett anderen Tagesablauf. Also mit Mitte 40 verrentet zu werden und nebenberuflich zu arbeiten, ist natürlich auch jetzt nicht das Leben, was die anderen dann führen. Das ist so die, glaube ich, größte Herausforderung. Und dass ich dann abends eher erschöpft bin und mein Potenzial tagsüber habe und das so ein bisschen konträr ist. Und damit, ja, verändert sich auch, aber ja, man öffnet sich für neue Menschen, man lernt andere Menschen kennen, andere Schicksale kennen und das ist einfach noch mal, wie gesagt, wieder so ein Abschnitt, genauso wie sie es bei allen anderen auch mit Mitte 60 verändern wird, wenn sie in Rente gehen und wieder der nächste Abschnitt dasteht. Und
Also
da wird es auch Enttäuschungen bei jedem geben.
eher Glück nach dem Neuen und den Schmerz quasi des Hinterlassenen ignorieren, so ungefähr.
Ja, verarbeiten, also nicht ignorieren,
Okay.
aber genau das Neue. Und ich auch jetzt, ich war heute Morgen, habe ich eine hier auf Mallorca auf dem Café getroffen, auf Facebook geschrieben, hey, bin für die nächsten Wochen auf Mallorca, wer noch? Und die geschrieben und wir haben uns auf dem Café getroffen, hat total gepasst, etc. Und ja, und man braucht ja auch Menschen, die in die Lebenssituation passen. Also für mich ist ja auch, ich habe früher 50 Stunden tendenziell gearbeitet, war alleinerziehend. Meine Kinder sind inzwischen aus dem Haus und erwachsen etc. Also ich hätte ja auch gar keine Freundschaften bedienen können, die viel Zeit hatten Und wenn du halt plötzlich diesen Cut hast, du hast plötzlich viel Zeit oder komplett eine andere Zeit, dann passt halt viel anderes nicht mehr und dann muss man es wieder an Menschen anpassen, die einen ähnlichen Rhythmus haben. Und daher, ja, einfach akzeptieren, dass es außer vielleicht Kinder wenig Konstanz im Leben für immer gibt. Also ich gehe jetzt für dieses das Thema, wer ist wirklich 80 Jahre lang in deinem Leben? Das sind einfach Veränderungen, die gesund sind und gleichzeitig wäre es ja auch, denke ich, wird alles beim Alten sein, hätten wir uns ja auch nie getroffen, zum Beispiel. Also das ist so immer, natürlich ist überall ein Abschiedsschmerz auch dabei, aber gleichzeitig ist es Neugierde auf Neues dabei.
Ich finde den Aspekt interessant, dass schlussendlich, also ich behaupte ja, dass nichts aus Zufall passiert oder reine Willkür, irgendwelche Willkür wäre, sondern, nicht willkürlich ja, passieren würde, sondern dass wirklich alles einem Plan, den wahrscheinlich keiner von uns erfassen kann, auch irgendwie folgt. Es gibt auch diesen schönen Gedanken, dass wir uns einfach auf Seelenebene verabredet haben, uns irgendwann zu treffen und gemeinsam einen Teil des Weges zu gehen. Finde ich wunderschön. Manchmal ist der Zeitabschnitt eben länger, manchmal ein ganzes Leben, ne, ganzes irdisches Leben und manchmal vielleicht auch nur ein paar Minuten oder Stunden etc. Schlussendlich ist aber so, und ich glaube, man schaut durch deine Augen etwas anders drauf, in welcher Erinnerung möchte ich bei den Menschen bleiben. Das ist so ein Ding, ne, wo ich mir immer überlege, ne, wenn du irgendwann mal, also wenn ich irgendwann mal weg bin, wenn ich irgendwann mal sterben sollte, wie erinnern sich die Leute an mich? Und dann gehst du, wenn du dann auch eben so eine Diagnose bekommst, ja ganz anders auf einmal raus. Also gerade mit diesem Gedanken. Also mein Vater, der war auch an Krebs erkrankt und da war ich zutiefst beeindruckt, wie viele Leute später, also er hat diesen Kampf leider so nicht, diese Kampfansage nicht gemacht oder machen können. Er hat sehr viel in sich reingefressen, auch diesen Weltschmerz. Und ich glaube auch schlussendlich, dass es das Ganze war, was ihn hat da nicht stärker sein lassen können irgendwie. Aber wie viel gut, also wie viel Menschen er wohl in guter Erinnerung war, denn das war ein Wahnsinnserlebnis. So traurig es war, war ich irgendwie total gerührt, wie viele Menschen ihn, ja, so diese, wie man sagt, ne, letzte Ehre erweisen. Und dann denkst du so, wow. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das war für mich damals so das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe, hey, nicht weil ich ihr Ruhm und Ehre, sondern einfach, mir geht es darum, wirklich da was zu hinterlassen im Herzen der Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig. Oh, und ich denke mir dann immer so, oh, wenn das viele machen, wird es richtig geil.
Toll. Und also ich sag auch mal, und das ging mir, nachdem mein Papa gestorben war, hatte ich auch so irgendwann so den Moment, wo ich gedacht habe, ja, an was erinnere ich mich? Ich erinnere mich an die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Radfahren war die letzten Witze, was wir im Hospiz gemacht haben. Aber ich erinnere mich nicht mehr an den Namen von seinem Chef, über den er sich geärgert hat. Und das war für mich damals so, wo ich gesagt habe, alles, worüber ich mich ärgere, und da habe ich es schon geschafft, das zu reduzieren, diese Zeiten, wo ich sage, das nehme ich doch mit ins Grab, als wenn sich meine Kinder oder Freunde daran erinnern, worüber ich mich mal aufgeregt habe. Ja, der Christoph wird sich erinnern, als ich das erste Mal mit zwei Butterbrezeln bei ihm vor der Tür stand. Aber nicht, ob ich mich jetzt darüber oder noch über die Bäckerfachverkäuferin aufgeregt hätte, habe ich nicht. Aber solche Sachen, wo ich sage, das bleibt doch in Erinnerung und das ist das Einzige, was du hinterlassen kannst, ist wirklich Zeit und schöne Erinnerungen.
Ja, das stimmt.
Ich habe mal so einen Spruch, am Ende, in deinem letzten Atemzug fragt dich keiner mehr, wie viele E-Mails du geschrieben hast. Ja? Und dieser Spruch, der witzig klingt, ja, und aber auch sehr, sehr zum Nachdenken anrührt, der ist so bei mir verinnerlicht. Wirklich. Und das, ich kann euch beide tatsächlich nur unterstreichen, Wir müssen die beste Version aus uns machen, die wir sind. Ja, und noch mehr Menschen einfach mitnehmen auf dem Weg. Ja, herrlich.
Und es ist so einfach. Weißt du, es ist so einfach. Bring da eine Brezel mit, gib irgendjemand auf der Straße, bring einen Kaffee mit, wenn du eh beim Bäcker bist oder sonst irgendwas.
Es ist ein Lächeln alleine schon. Ich eben, mein Standarderlebnis, was ich wirklich krass finde, ist, ich wohne in der Nähe von Saarbrücken und wenn du durch Saarbrücken gehst, ich mag die Stadt, weil die hat an sich super geile Vibes. Aber es gibt da Menschen, die laufen rechts und links bepackt mit den, also zumindest was die Namen angeht, keine Ahnung, wie teuer diese Markensachen sind, aber da siehst du Taschen, ne? Und dann, also aufgrund der Namen und der Menge, denke ich, wow, die müssten sich jetzt eigentlich freuen, dass sie sich richtig was gegönnt haben und die ziehen eine Fresse. Und du denkst so, oh, was ist denn bei euch los, sag mal. Und dann einfach nur zu lächeln durch die, in dem Fall ist es in Saarbrücken, die Bahnhofstraße zu gehen oder keine Ahnung, auf der Köhe oder was weiß ich, in Düsseldorf oder wie auch immer, oder wo man halt lang geht. Ich glaube, ein Lächeln alleine reicht schon, um Menschen irgendwie zu berühren in irgendeiner Form, weil sie es nicht mehr, das ist eine Besonderheit heutzutage. Es ist eine Besonderheit, wenn jemand lächelt im Alltag.
Ja.
Von daher, jetzt muss ich aber mal, jetzt versuche ich eine Brücke zu schlagen. Du bist aber auch, oder hast dich einem Lächeln verschrieben, und zwar einer Thematik, die ganz, ganz wichtig ist, nämlich Menschen es zu ermöglichen, sich dazugehörig zu fühlen, inklusiv zu fühlen.
Ja.
Wie kam es denn dazu dann? Das interessiert mich brennend, weil ich finde das Thema, ich mag inklusiv einfach. Ich finde es toll, wenn es Sachen inklusive sind, wenn Menschen inklusive sind, wenn einfach eins eins ist und nicht mehr plus.
Ja, ganz einfach durch meinen eigenen Schwerbehindertenstatus. Also, und man es mir nicht ansieht. Also ich lebe ja ständig damit, man sieht mir es nicht an. Also auch durch meine Erkrankung, was ich habe. Ich habe Schlafstörungen, die kann man nicht beheben. Ich mache nachts einmal alle anderthalb Stunden auf. Du siehst es mir aber nicht an, weil ich nicht müde aussehe. Und so ist es ja mit allen. Man sieht mir meine Schwäche oder meine Energielosigkeit alles nicht an. Und ich muss da ganz viel dagegen kämpfen. Oder ich hatte am Anfang, also bei mir hatte ich dann auch, bei mir hat auch noch Long-Covid dann mit reingespielt. Also bei mir kam wirklich Corona und OP innerhalb von 3 Monaten. Also es war so alles, wenn dann kommt alles her. Und ich bin ständig umgekippt. Und für mich war Inklusion schon, ich konnte nur einkaufen gehen mit Einkaufswagen, weil ich nicht stehen konnte, sonst wäre ich ohnmächtig geworden. Und der hat mir Halt gegeben. Und ich konnte dann, ja, habe da die Sicherheit gehabt. Und für mich war schon ein Einkaufswagen Inklusion. Und zu sagen, es ist eigentlich so einfach und du siehst es den Leuten nicht an. Oder dann war ich in der Reha und bin ins CT gefahren worden von dem Fahrdienst. Und die hatte keine Lust, den Weg hochzufahren. Und hat es mir ja auch nicht angesehen und sagt zu mir, ja, ich kann ja die Treppen hochlaufen dann noch, weil sie zu faul war, hochzufahren. Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich nicht. Und ich gemerkt habe, wie oft ich mich erklären muss, wie oft ich nach Unterstützung fragen muss, selbst bei Ärzten etc., die es mir nicht ansehen und dann durch irgendwelche Untersuchungen danach vollziehen können. Und deswegen ist mir das so ein Herzensthema zu sagen, du siehst es einem Menschen nicht an. Und natürlich habe ich mich damit auch dann beschäftigt, habe auch lang gebraucht oder mir überlegt, tue ich jetzt den Grad der Behinderung beantragen oder nicht, und habe es dann typisch schwäbisch gemacht wegen Steuererleichterungen und habe aber gleichzeitig da mir ein gutes Gefühl, wo ich dachte, endlich sieht mich jemand, als dieser von diesem blöden Amt dieser Ausweis kam, dachte ich so, endlich werde ich gesehen. Und so geht es mir auch zu sagen, seht die Menschen und helft ihnen, und es ist so einfach und du weißt immer nie, was dahinter steht. Oder auch bei jeder Krebserkrankung, die haben eine zeitlich befristete Schwerbehinderung und den Ausweis, und ja, du willst ja dich nicht ständig um Hilfe bitten und erklären, und damit ist es mir ein Anliegen, auch ein bisschen die Augen zu öffnen und Für mich ist Inklusion auch so viel mehr. Es ist nicht nur schwere Krankheit. Im Endeffekt ist es für mich doch jeder Teenager, jeder Frau in den Wechseljahren, was auch immer, bräuchte Inklusion, weil der Körper anders funktioniert oder Schwangerschaften, also um jetzt einfach mal die weiblichen Themen zu nehmen, sind eigentlich für mich alles viel mehr Inklusionsthemen. In welchen Firmen gibt es noch irgendwelche Ruheräume, wo du dich mal kurz zurücknehmen kannst? Oder auch bei Neurodiversität, was ja mal ein anderes Thema ist, ist auch, wo ich sage, dafür gibt es keine Inklusion, es gibt keine Rückzugsbereiche. Und für mich das Thema Schwerbehinderung und Inklusion ist immer so dieses Sichtbare und entweder geistig oder nicht mehr gehfähig etc. Aber 10% in Deutschland sind schwerbehindert. Und das ist für mich eine immense Zahl.
Du gehst ja dann noch mit auf die Bühnen und so, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich schock damit einfach. Also ich sage einfach, ich habe zum Glück das Selbstbewusstsein, damit dann auch zu schocken und die Augen zu öffnen und zu sagen, ja, so ist es. Und berühre die Menschen, öffne ihnen die Augen, das ist so mein Ziel. Und ich dann immer denke, und wenn es nur einem irgendwann das hilft, dass er es leichter hat und sich nicht rechtfertigen muss oder Hilfe kriegt und sich mit ihm hingesetzt wird und zu sagen, hey, was sind eigentlich deine Bedürfnisse und wie viele Menschen verlassen irgendwelche Unternehmen, weil man sich einfach nicht mit ihnen hinsetzt, weil sie nicht irgendwas Sichtbares haben oder sich nicht dafür einstehen können auch oder halt nicht das Rückgrat haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also ich sage ja immer, ich bin ganz froh, dass ich auch sowas in die Wiege gelegt bekommen habe, so einen gewissen Sonnenschein.
Ich bin ja selber Personalleiter, ja, und was denkst du, was den Firmen aktuell fehlt in dieser ganzen Thematik? Wenn du so zwei, drei Schlagwörter hast oder zwei, drei Ideen hast, was denkst du, was die, ja, damit es eine Zeit zum Leben gibt, damit alle zusammenleben, ja, und es nicht irgendwie unterbuttert wird und brach liegt, was denkst du, was Unternehmen machen müssten dafür?
Viel mehr, also einmal Thema Onboarding und Offboarding-Prozesse verbessern, vor allem Offboarding-Prozesse, um dann auch die Probleme in der Firma vielleicht mal zu erfahren und dieses Potenzial nicht auf der Straße liegen zu lassen, aber auch wirklich Workshops. Also ich mache ja auch den Workshop, einen kurzen Workshop Inklusion, was ist, wenn es dein Team plötzlich trifft? Weil Thema Krebserkrankungen, Long-Covid, es kann jedes Team plötzlich betreffen. Also da kann man ja schon relativ mit den aktuellen, also vorbeugend vorgehen, aber auch zu sagen, mit dem Thema Neurodiversität schon mal anzufangen, aufzuklären. Also da gehe ich zum Beispiel auch ein bisschen evolutionstechnisch ran und dann kommen ganz groß, aha, und ich sage immer, hey, ohne meine Neurodiversität hättest du die Steinzeit nicht überlebt als Neuronormativer. Und das dann ein bisschen Bewusstsein schaffen. Und da brauchst gar nicht viel zum Anfangen, zum ja drüber nachzudenken und sich bewusst zu machen. Es ist eigentlich für mich die Vorstufe von jedem Rhetorikkurs.
Ich hoffe, die CEOs dieser Welt hören gerade zu. Ich hoffe es wirklich.
Ich arbeite zu gern trotzdem noch.
Ja, klar. Aber es ist so nötig, dass man einfach mal zuhört. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass wir mit zunehmenden höheren Positionen in der Firma einfach aufhören, wertzuschätzen, was wir alles bekommen von den Leuten, die an vorderster Front arbeiten. Also da, ne, ich mache das fast Gesundheitssystem jetzt nicht auf, ja, aber da, ne, das ist so das Paradebeispiel halt. Würde man dort mal zuhören und nicht irgendwelche Entscheidungen treffen und wieder selbst sich die Taschen voll machen, sondern wirklich zuhören, was die Leute brauchen. Denn ein zufriedener Mitarbeiter ist der beste Mitarbeiter, den du hast. Und wenn ein Mitarbeiter zufrieden ist, dann bleibt er meistens auch gesund, weil er alles dafür tun wird, gesund zu bleiben. Aber Menschen fangen dann an, sich ihrem Körper ungerecht und unfair gegenüber zu verhalten, wenn sie unzufrieden werden oder sind. Und aufgrund des existenziellen Drucks und dem versuchten Erhalt von Standards, die wir einfach, an die wir uns gewöhnt haben, sind wir natürlich oft unter dem Druck, dann bleiben wir halt in einem Unternehmen oder in einer Position, die uns schon eine Weile keinen Spaß mehr macht, gehen aber auch nicht hin und sagen was, weil du heute ja, wie soll ich sagen, mit den Leuten, also ein CEO, es gibt CEOs, die möchten nicht, dass man irgendetwas in Frage stellt, was von ihnen festgelegt wird. Ne, und vor kurzem hab ich es drüber gehabt, glaube ich, mit Christoph auch. Es gibt eine Fernseh- oder gab mal eine Fernsehsendung, weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe das einmal gesehen. Ich gucke nicht wirklich viel Fernsehen, aber da tauscht der Chef mit einem Angestellten irgendwie die Rollen. Und der arbeitet dann als der Angestellte quasi oder kommt als Kollege mit dazu oder irgend sowas.
Undercover-Boss war's.
Ja, danke, ja. Ja, das finde ich einfach, und das müssten alle machen. Das sollte Pflicht sein, dass du nochmal weißt, was abgeht in deinem eigenen Unternehmen und dass du nochmal aufwachst und dass du auch nochmal vielleicht sagen kannst, oh verdammt, ey, die sind ja Dingen ausgesetzt, von denen habe ich gar keinen blassen Schimmer gehabt, dass du nochmal wertschätzt, wie wichtig deren Meinung ist, und dann fängst du nämlich erst an zu optimieren, und selbst da ist es noch keine Langzeiterfahrung. Also von daher, ich hoffe, alle haben zugehört. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, ne, das ist wichtig.
Definitiv. Und sich einfach auch trauen zu fragen, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf hast. Und das, was du angesprochen hast gerade, deswegen sage ich auch, nutzt die Offboarding-Prozesse mehr. Mhm. Selbst wenn sich jetzt jemand nicht traut, im Unternehmen Kritik zu üben, nimm doch wenigstens die Offboarding-Prozesse ernst und als Verbesserung, und zu sagen, okay, hier hast dein gutes Zeugnis, aber jetzt komm, sprech mal Tacheles, was war eigentlich? Und im Guten oder mit Mediator dazu zu sagen, da kannst du draus lernen, und dann vielleicht vom Offboarding-Prozess halt eine Stufe auch dich nach vorne entwickeln. Aber ich finde, der Offboarding-Prozess ist eigentlich der harmloseste und einfachste zum Kritik üben und
Ich wollte gerade sagen, also im Endeffekt müsste man eigentlich noch einen Anreiz schaffen, den Leuten zu sagen, und jetzt darfst du uns knallhart alles aufs Brot schmieren und um die Ohren schlagen, was dir die letzten x Jahre so richtig aufgestoßen ist. Und zwar besorgst uns mal so richtig hart. Und dann, weil nur dann kriegst du ja die absolut gnadenlos harte Wahrheit gesagt. Und das ist genau das, womit du, und wenn das zwei sagen, dann solltest du schon alles Code Red, und die Qualitätssicherung sollte direkt jetzt eingreifen. Also meiner Meinung nach, das ist sehr geil.
Das Ding ist halt, es fängt halt immer beim Zuhören an, und unser Land lässt sich halt tolle Sachen für Unternehmen einfallen. Es gibt ja dieses Whistleblower-Gesetz. Ja, ich will jetzt nicht gesetzlich werden, um Gottes Willen, das wäre dann zu langweilig für uns, aber Unternehmen werden ja verdonnert, dass es Kanäle gibt, wo sich anonym der Mitarbeiter melden kann. Aber was für ein Scheiß! Leute, wieso anonym? Ja, geht doch auf eure Bosse, eure Chefs, eure Vorgesetzten, genauso wie wir es jetzt hier sagen. Geht doch einfach zu. Ja, also lasse reden, also die Ärzte haben ein wunderschönes Song darüber, ja, lasse reden, und es ist tatsächlich so, redet doch und macht nicht irgendein hinter vorgehaltenen Gesetzesdingern irgendeinen Scheiß, ja, den Unternehmen bezahlen müssen, wo holen sie das Geld denn wieder
also
hin? Ja, oder also, wo sparen sie es denn?
Und vor allem, du musst dir mal überlegen, jeder CEO, der persönlich angepisst ist von einer Kritik, hat nicht verstanden, dass er gerade eben kostenlos einen Einblick in seine Firma bekommen hat, wofür er normalerweise bei einem Unternehmensoptimierer und Berater richtig viel Geld bezahlen muss.
Asche zahlen.
Ja.
Richtig Asche zahlen.
Er kriegt gerade die nackte Wahrheit von jemandem gesagt, der Langzeit-Einblicke hatte an einer gewissen Position. Und wenn das als CEO oder als zuständige Person, auch vielleicht Abteilungsleitung, nicht klar ist, Und ganz ehrlich, ich auch da, der Kopf, nee, nicht der Kopf, der Fisch fängt den Kopf an zu sticken, so. Und vielleicht sollten dann auch bei allen zwischendrin die Alarmglocken mit angehen und das direkten Prozess der, okay, wo müssen wir einen Hebel ansetzen, dass wir was ändern? Weil Effizienz, darum geht es doch schlussendlich immer. Zumindest höre ich das immer, ja. Es geht um Effizienz, ja. Dann muss man einfach auch bereit sein zu optimieren. Und wenn du das nicht bist, und das sind halt viele nicht, weil never change a running system, solange nämlich das running system dem gewissen Etagen einfach das entsprechende Monatsgehalt ermöglicht, solange ist es ein gutes System. Und das funktioniert halt nicht. Es muss an jeder Stelle.
Ich muss sonst, es brennt mir auf der Zunge. Ich muss noch eins ergänzen. Auch ehrlich zu sich sein. Mut zur verdammten Lücke. Wenn ich was nicht kann, frage ich nach. Das habe ich schon als kleines Kind, als kleiner Bub gelernt. Wenn ich was nicht verstehe, frage ich nach.
Ja.
Für mich ist einfach das Thema Neurodiversität und sagen, aber du hast ja das Potenzial und du hast nur nicht die Bedingungen, die du schaffst. Also bei mir jetzt als Hochsensibler, mir fehlen ja Filter. Das heißt, ich nehme ganz viel wahr, was ein Neuronormativer nicht wahrnimmt. Das heißt, das lenkt mich alles von der Konzentration, von der Arbeit her ab. Du kannst mich nicht in ein Großraumbüro stecken. Natürlich kannst du es, aber meine Leistung ist halt 20% geringer. Und das sind so diese Dinge, das sind sich die Menschen oder die Bosse gar nicht bewusst. Und darum geht es mir bei dem Thema Inklusion zu sagen, es kostet, also egal ob jetzt Inklusion, Behinderung oder Neurodiversität, es kostet nicht viel. Du musst dir nur das Bewusstsein machen, du musst eine Krankheit verstehen, du musst andere Gehirnstrukturen verstehen. Und gerade jetzt bei dem Thema Hochsensibilität erkläre ich immer, also da ist es ganz einfach, evolutionstechnisch, der Mensch ist ein Herdentier. Jetzt stell dir eine Herde an vor Steinzeit. Der äußere Ring der Herde musste hochsensibel sein, weil der musste jedes Rascheln im Busch hören und die Gefahr hören und schützen und sehen etc. Der hat ja evolutionstechnisch ganz anderes Eindrücke, die er sammeln muss. Und natürlich hat dessen Gehirn einen ganz anderen Energiebedarf. Also da sagst du 20% mehr Energieverbrauch vom Gehirn. Und das Gehirn ist ja schon 50% Energie vom Körper. Und hast einen viel höheren Vitamin- und Magnesiumbedarf und so weiter, was alles dranhängt. Das wissen die meisten Hochsensiblen nicht einmal. Die wissen, irgendwas ist anders, aber die wissen gar nicht, okay, mein Tagesbedarf und meine Ruhephasen sind ganz anders. Und die kannst du ja schaffen. Und gleichzeitig wärst du in der Mitte dieses Pulkes gewesen in der Steinzeit. Du wärst ja wahnsinnig geworden, wenn du jedes Schniefen um dich rum hören würdest. Also da drehst du ja durch. Und allein wenn ich das erkläre, so ganz einfach bildlich, außenrum, innen Steinzeit und hier ist der Bär oder der Wolf oder sonst irgendwas, dann kapieren die Menschen ganz schnell, dass ich da verschiedene Arbeitsbedingungen brauche. Und schon schaffst du Inklusion, indem du verschiedene Zonen und nochmal bewusster machst. Und 20% der Menschen sind halt neurodivers.
Ich danke dir jetzt gerade mal für dieses Bild, weil auch ich mir nicht im Klaren war, dass ich so schnell oder so leicht, in Anführungszeichen, inklusiv sein kann.
Ja.
Also oder Inklusivität, Inklusion schaffen kann.
Oder nimm jetzt mal nimm jemand mit ADHS, ja? Der wird immer verurteilt, der kann nicht ruhig sitzen. Das war aber der in der Steinzeit, also so die Wissenschaft, wissen tun wir es ja nicht, aber so die Theorie, das war der, der immer vor und zurück gerannt ist und vorne hinter die Kurve geguckt hat, ob da der Feind wartet. Gib dem einfach im Büro seinen Auslauf.
Und ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich unabhängig von wissenschaftlichen Aussagen immer wieder gehört. Das ist also... Mein Großcousin lebt bei Indianern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und der hat das dort gelernt. Dort gibt es auch Leute, die einfach hyperaktiv sind und die haben eine Position, die dieser Hyperaktivität, wo sie quasi diese Superpower auch als Superpower nutzen können. Ja, man schafft quasi für die einzelne Superpower jedes Stammesangehörigen einen Platz, den er bestens besetzen kann. Das haben wir nur verlernt, weil wir versuchen, mit einem Schulsystem einen Rahmen für alle zu schaffen. Das wird niemals funktionieren. Mit einem Gesundheitssystem, mit einer Pille alles zu behandeln, das jeden vor allem, ja, ein Individuum, das widerspricht sich halt. Aber da darf die Wissenschaft irgendwann auch noch mal ein bisschen eine Klatsche kassieren und dann aufwachen vielleicht, inklusiv mehr.
Total. Und deswegen meine ich, es ist so leicht und es ist eigentlich so Alltag, weil nimmst du, wie gesagt, 20% neurodivergente Menschen. Klar, es gibt eine Schnittmenge mit 10% behinderten Menschen, also es ergibt nicht gleich 30%, weil natürlich es kommt zusammen, aber lass es mal 25% der deutschen Bevölkerung sein, die einen anderen Bedarf haben, der nicht der Norm betrifft. Also betrifft dein Team und deine Firma.
Ja,
du weißt es halt noch nicht, eventuell.
Ja. So, ihr Lieben, es tut mir leid, aber ich muss der Spielverderber sein. Ja, ich muss tatsächlich der Spielverderber sein. Wir könnten noch 2 Stunden sprechen miteinander, weil es so geile Themen sind.
Kommst du einfach wieder, Christine.
Gerne, genau. Also wie gesagt, Triple Chris habe ich ja geschrieben, kann nur erfolgreich sein
und
spannend werden.
Aber auch das Triple Chris muss irgendwann mal schließen. Ja, wir schließen mit einer Abschlussfrage. Wo will denn die Christine in den nächsten 5 Jahren stehen? Und hat sie der Welt noch was zu sagen?
Ja, ich werde immer was zu sagen haben, da bin ich mir sicher. Mein Horizont geht tatsächlich immer nur so die nächsten, frag mich die nächsten 5 Wochen, die nächsten 5 Jahre. Hey, es kommt immer was dazwischen, die Gedanken mache ich mir nicht. Die nächsten 5 Wochen einfach neue Erfahrungen auf Mallorca machen, meine Grenzen erweitern, Dinge dann wieder, die ich hier erlebe, auf den Alltag in Deutschland übertragen und hoffentlich bereichernd und mit einem Lächeln zurückkehren und noch mehr Bereicherung zu sein für die, die mich sehen wollen und hören wollen.
Also wir verlinken natürlich alles in unseren Shownotes. Ja? Du darfst auch gerne Werbung für dich machen. Dich findet man wo?
Ganz einfach unter meinem Namen christine-fahr.de und da habt ihr alle Kontaktdaten, ansonsten Facebook, LinkedIn, gerne Kontakt aufnehmen, bin da völlig unkompliziert.
Und jetzt hau ich nochmal einen raus, fahr wie Friedrich, Anton, Richard, Richard, ja?
Ja, stimmt, genau, und Christine Alphabet. Wirklich mit N am Schluss, ohne irgendwelche Zusätze, ja, aber wie gesagt, Shownote, vertippt dich nicht.
Dann gibt es von mir noch einen Motivationssnack, bevor dein Abschlusssong gespielt wird. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und das Lichtlein ist die Christine. Vielen, vielen lieben Dank. Bitte, bitte geht auf ihre Homepage, unterstützt sie. Das macht sie richtig, richtig toll. Inclusion, mega cool, richtig geiles Thema. Dankeschön. Ich sage Let's Fets, ciao und goodbye. Ihr dürft auch.
Ich danke euch für die Plattform, für das tolle Gespräch und freue mich, euch wiederzusehen und wiederzuhören.
Mein Ton war aus. Ich habe gerade gesagt, das klingt doch mega.
Chris, dein Spruch?
Ja, mein Spruch ist einfach, Liebe geht raus an Christine. Vielen Dank, dass du zu Gast warst, das erste Mal bei uns und ich hoffe, oder definitiv nicht das letzte Mal. Und Liebe geht raus an alle Zuhörer, Zuschauer und passt auf euch auf, bleibt gesund und
ciao.
Denkt dran, mit einem kleinen Weg, kleinen Schrittchen seid ihr sofort am Inklusion schaffen.
Danke, ihr Lieben. Ciao. Ciao.
Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? No, you're see me cry. There's just no time to die.